Das BVN-Radio. Ausgabe August 2023. Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen mit Christiane Ostermeier
und Jo Schrader.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem:
Für den Liebesdienst am Menschen, ehrenamtlich Tätige beim BVN. Für ein Dritteljahrhundert, langjährige Mitarbeiterin des Blinden- und Sehbehindertenvereins Osnabrück erinnert sich. Für ein Leben, Nachruf auf die frühere Vorsitzende der Region Südost im BVN, Gisela Wolters.
Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern, bereit.
Die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe steht auf vielen Säulen, nämlich den ehrenamtlich tätigen Menschen da draußen im Lande, in Vorständen, Gruppenleitungen, in der Hilfe und Beratung, wie im sportlichen und gesellschaftlichen Miteinander setzen sich EhrenamtlerInnen ein, um Menschen mit Sehbehinderungen das Leben in unserer gemeinsamen Gesellschaft zu ermöglichen und zu erleichtern. Dafür gilt es auch einmal Danke zu sagen, betont der Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen BVN, Gerd Schwesig. Der BVN lädt nun diese unermüdlich engagierten Menschen zu einem Tag der Ehrenamtler im August nach Hannover zu einer Feier ein. Anlässlich dieses Events hat ihr BVN-Radio einmal nachgefragt, welche Bedeutung das Ehrenamt für den Verband und sein Angebot für blinde und sehbehinderte Menschen hat. Und natürlich, welche Erinnerungen der heutige BVN-Geschäftsführer an seine früheren Jahre als Mitglied wie auch im ehrenamtlichen Einsatz für den Verband hat.
Ich bin über die Jugendgruppe damals, in den Verband gekommen und habe da sehr engagierte junge Leute getroffen und habe irgendwann gedacht, hey, das ist ja spannend, die machen was, damit es mir gut geht, damit ich gute Angebote habe. Habe die Leute dann kennengelernt und sie sind zu Freunden geworden und über diese Schiene bin ich dann selber nicht nur als Mitglied in den Verband gekommen, sondern habe mich selbst angefangen, auch für ehrenamtliches Engagement in diesem Verband zu interessieren und bin dann relativ bald als Mitglied in den regionalen Vorstand hier in Hannover gewählt worden, war dann später auch mal Mitglied im Landesvorstand und selbst auch Leiter der Gruppe Hannover, also habe dann mitgliedsnah auf der Ebene Sommerfeste und Weihnachtsfeiern mitorganisiert und habe den Verband hier in der Region und Hannover vertreten im Punkto Barrierefreiheit, das mit vielen anderen gemeinsam. Also ich kenne auch das Ehrenamt in unserem Verband aus dem eigenen Erleben und dem eigenen Tun.
Vielleicht nochmal ein Erlebnis, wo Sie sagten, das hat mir die Tür aufgemacht, Mensch, da bleibst du dabei. Das ist klasse.
Also im Prinzip war es gleich am Anfang, das, was die Jugendgruppe alles anbietet an Freizeitaktivitäten, von der amtlichen Disco bis hin zu Ausflügen oder Reisen, das war einfach damals ein Angebot für mich, was mich sehr angesprochen hat. Deswegen bin ich dabei geblieben und später war es dann eher schon so, dass das Politische, der Sinn, dass es Selbsthilfe geben muss, dass wir uns selbst vertreten müssen, weil es sonst niemand anderes für uns tut und auch keiner besser kann als wir selber, das hat mir einfach den Sinn gegeben, sich hier zu engagieren und dann, ja, gab es einfach immer wieder tolle Mitstreitende an meiner Seite, die gesagt haben, Mensch, wir können hier was verbessern, wir wollen da was ändern und da wollte ich einfach mal dabei sein.
Sie haben selber mal gesagt, Ihnen sind die Ehrenamtler im BVN, in seinen Unterorganisationen, Regionen, lokalen Gruppen sehr, sehr wichtig. Welche Rolle spielen Sie denn bei der Verwirklichung der Verbandsziele?
Wir sind eine Selbsthilfeorganisation. Wir leisten uns hauptamtliche Mitarbeit, aber nach meinem Verständnis in der Hauptsache auch dafür, um ehrenamtliches Engagement in den Regionen und Gruppen zu unterstützen. Wir wollen nicht alles auf die Schultern von Ehrenamtlichen abwälzen, was zu tun ist und sie frei machen von vielleicht Dingen, die sie nicht so gerne tun wollen oder können, also im Bereich des Finanzwesens oder anderen Dingen. Aber überall da, wo sie sich aufgrund ihrer eigenen Betroffenheit gut und selbst gerne einbringen wollen und beraten wollen oder Selbsthilfeangebote leiten wollen, da braucht ein Verband wie unserer sie und da wollen wir sie so gut unterstützen, wie wir das können. Eine Organisation, die sich als Selbstvertretung versteht, wäre nichts ohne selbstbetroffene Mitglieder, die sich eben auch für die Belange engagieren und einsetzen.
Es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten beim BVN, sich ehrenamtlich zu engagieren. Nehmen wir auf der höchsten Ebene irgendwelche Vorstände, die kostengünstig, in Anführungsstrichen, große Räder drehen. Aber es gibt auch die Menschen, zum Beispiel der Pilot in einer Tandemgruppe dreht ja auch ein großes Rad. Welche Möglichkeiten ehrenamtlicher Arbeit gibt es denn überhaupt? Einfach mal so der Rush durch die Bandbreite.
Da sind natürlich in einem Verband wie unserem einmal die gewählten Positionen, dass man eben als ordentliches Mitglied wählbar ist in einen Landesvorstand, in einen Regionsvorstand oder den Gruppenvorstand und dann ist man eben dort verantwortlich. Dann gibt es viele Sport- und Freizeitangebote, wo sich Ehrenamtliche engagieren. Die Piloten auf dem Tandem wurden gerade eben angesprochen. Das macht sichtbar und deutlich, dass wir längst nicht mehr nur, wenn wir von Ehrenamtlichen sprechen, über die Selbstbetroffenen sprechen, sondern auch über die zum Teil sehenden Unterstützenden, die die Betroffenen in ihrer Ausübung des Sports unterstützen, wie eben sehende Tandempiloten. Dann gibt es immer mehr auch die Situation, dass jemand sagt, ich möchte vielleicht gar nicht in eine gewählte Funktion, sondern ich möchte für ein Projekt oder eine ganz bestimmte Aufgabe ehrenamtlich mich engagieren im Verband. Und da haben wir zum Beispiel durch das Blickpunkt-Auge-Angebot, ehrenamtlicher Blickpunkt-Auge-Berater in Niedersachsen zu sein, ein Angebot, was sich genau darauf nur konzentriert. Jemand, der Berater oder Leiter eines Blickpunkt-Auge-Gruppenangebotes werden will, der muss eben keine andere Funktion im Verband haben, der kann einfach als Mitglied sich dazu qualifizieren und hat dann eben dieses Engagement. Aber immer wieder auch Projekte, wenn also Theatergruppen Beratung wünschen durch Selbstbetroffene, dass wir jemanden finden, der sagt, Mensch, genau dazu habe ich jetzt Lust und dann tut man das vielleicht für ein Vierteljahr, für ein halbes Jahr und dann ist das eben auch wieder vorbei. Also auch dafür möchten wir Möglichkeiten bieten.
Man könnte ja sagen, das, was jemanden treibt, sich ehrenamtlich mit viel Zeit und Einsatz zu engagieren, das ist entweder ich tue eine gute Aufgabe, erlebe spannende Momente oder aber eine Art Wir-Gefühl. Ich bin bei den Guten, bei einer guten Organisation. Wie schafft es denn der BVN, die Motivation und das Engagement der Ehrenamtlichen zu wecken und aufrechtzuerhalten?
Ja, also das ist natürlich das Allerbeste, wenn Leute sich nicht nur ehrenamtlich engagieren, sondern dann auch noch mit der Organisation, jetzt unserem Verband, identifizieren und sagen, so wie ich das damals gesagt habe, das ist eine gute Sache, da kann man und muss man einfach für eintreten und wir versuchen als BVN, aber auch in den Regionen dieses Engagement zu würdigen, indem wir den Kontakt halten, Aufwände entschädigen, indem wir gucken, wie wir Ehrenamtliche auch durch Sehende unterstützen können, wenn es denn gewünscht und gebraucht ist. Und wir wollen zum Beispiel in diesem Jahr endlich nach den letzten 3 Jahren, wo viele Dinge nicht so möglich waren, durch ein großes Fest, durch eine große Einladung hier nach Hannover Kirchrode in den Sinnesgarten. Wir laden alle, die sich im Verband ehrenamtlich engagieren, ein, hier im Sommer bei uns Gast zu sein, die Arbeit ruhen zu lassen, zum Feiern zu kommen, zur Bratwurst, zum Eis, zum Kaffee und Kuchen, ein bisschen Kultur und Überraschung ein. Und wir hoffen, dass diese Geste von uns als wertschätzend empfunden wird. So ist sie gemeint. Wir wollen uns wirklich für die große Unterstützung im ganzen Land bei allen bedanken, die wir als Verband durch das Engagement erfahren und wir hoffen, das motiviert die Leute auch weiterzumachen.
Wie schaffen Sie es, Ehrenamtliche in ihrer Arbeit zu unterstützen? Und gibt es irgendjemanden, der sich zum Beispiel dafür engagiert, wie man Ehrenamtliche optimal führen kann, also ihnen zu ermöglichen, sich einzubringen?
Der Blinden- und Sehbehindertenverband hat Beratungsstellen und Geschäftsstellen, hat langjährige Vorstandsmitglieder und andere. Und ich glaube, dass wenn sich jemand ehrenamtlich bei uns engagiert, wächst er meistens in diese Aufgabe herein. Er kennt meistens vorher Leute, die das tun. Also ganz viel Wissenstransfer läuft über Menschen, die man kennt und mit denen man dann spricht und die man fragen kann, wie funktioniert denn mein Engagement hier bei euch? Wie kann ich mich einbringen? Die Beratungsstellen, aber auch wir hier in der Landesgeschäftsstelle, Stelle pflegen eine Kultur, dass wir jederzeit ansprechbar sind für Ehrenamtliche, für deren Fragen, und wir werden dann beim Organisieren helfen. Wir haben ja in den Beratungsstellen hauptamtlich beschäftigte Sozialarbeiter und kaufmännische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und dorthin können sich die ehrenamtlich Engagierten wenden, wenn sie Fragen haben, wenn sie Motivation brauchen, wenn sie nicht weiterkommen. Im Prinzip haben wir Ansprechstellen geschaffen, wohin sich das Ehrenamt wenden kann.
Sie erwähnten die ehrenamtlichen Blickpunkt-Auge-Berater. Die sind ja in einem festen Gefüge von laufenden Schulungen und Weiterbildungen eingebettet. Welche Arten von Schulungen oder Weiterbildungen geben Sie denn den normal ehrenamtlich Tätigen, zum Beispiel für eine korrekte Vorstandsarbeit, Gruppenleitung? Zurück zu den Piloten bei Tandems. Fahrradfahren, das bringen die meisten Leute mit. Die anderen Fähigkeiten müssen erlernt und, ich sag mal, nahegebracht werden. Wie schaffen Sie das?
Wir haben vor 3 Jahren dazu eine Klausurtagung hier im BVN gemacht. Wir haben alle eingeladen. Also nicht nur Menschen, die schon in Funktion stehen und das alles sowieso schon können, sondern haben eingeladen alle, die an ehrenamtlichem Engagement im Verband interessiert sind, und haben im Rahmen von verschiedenen Workshops aufgenommen, was sie sich für das Ausüben ihres Ehrenamtes hier vom BVN wünschen. Und da sind wir dann leider durch die letzten 3 Jahre ausgebremst worden und wollen dieses Thema im neuen Jahr aufgreifen. Zum Ehrenamtstag wollten wir das nicht aufgreifen, weil wir wollten in diesem Jahr nicht schon wieder zusammenkommen, um dann nur wieder miteinander zu arbeiten. Sondern wir wollten dieses Jahr einmal feiern und Danke sagen, und im nächsten Jahr werden wir dieses Thema der Informationen, der Schulung oder der Weiterqualifizierung von Ehrenamtlichen außerhalb von Blickpunkt Auge in unserem Verband neu aufgreifen, um zu gucken, was braucht es da, was ist gewollt, was ist gewünscht. Die Unterlagen von vor 3 Jahren liegen noch hier im Hause, also wir können das ganz schnell wieder aufgreifen und zu den Themen dann verschiedene Angebote machen. Wahrscheinlich werden das dann eben auch Fortbildungsangebote sein zu den Themen, die diese Klausur erarbeitet hat.
Wie schaffen Sie es als Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe, Ehrenamtliche anzusprechen und eine echte Bindung bei den Menschen zu initiieren?
Die meisten, die nicht schon seit Jahrzehnten sich bei uns ehrenamtlich engagieren, kommen durch eine gute Beratung zu uns. Sie erfahren erstmal selber Rat und Hilfe. Und vielleicht habe ich durch eine gute Beratung es erreicht, dass der Mensch sagt, das, was ich erfahren habe, würde ich gerne weitergeben. Wir bieten auf jeden Fall den Raum dazu, sich dann hier weiterhin zu engagieren und Selbsthilfe nicht nur zu erfahren, sondern selber mitzugestalten. Es hängt auch davon ab, in welcher Lebenssituation er steht. Ist er junger Schüler, ist er Auszubildender, ist er junge Familieneltern? Das erleben wir, dann sind das immer die Zeiten, wo wir Betroffene eher weniger sehen, weil es im Leben so viele andere Dinge zu tun gibt. Wenn sie dann aber älter werden, die Kinder aus dem Haus sind oder gar der Beruf beendet ist oder sowas, dann finden Leute, auch betroffene Menschen, wieder Zeit, sich in Selbsthilfestrukturen zu engagieren. Viele unserer Menschen, die eine Seheinschränkung hinnehmen müssen, tun das überhaupt erst im Alter. Das heißt, da spielen dann wieder andere Faktoren auch eine Rolle bei den Menschen, die sich bei uns engagieren wollen. Und mit denen gehen wir um.
Welche Botschaft möchten Sie an potenziell Ehrenamtliche in der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe senden, dass sie mit so einem Gedanken vielleicht zu Ihnen kommen und es ausprobieren?
Ja, gerade das Ehrenamt in der Selbsthilfe ist sicherlich eins, was auch helfen kann, die eigene neue Betroffenheit zu bewältigen, weil man durch das Miteinander im Ehrenamt, miteinander mit Gleichbetroffenen eben auch sieht, was man an Hilfen bekommen kann. Anders ist das ein bisschen in der Beratung. Da muss man einfach als Beratungskompetenz noch hinzulernen, dass in einem Beratungsgespräch die eigene Betroffenheit der Betroffenheit des Gegenübers natürlich in den Hintergrund treten muss. Da müssen Leute in ihrer eigenen Bewältigung auch ein Stückchen weiter sein schon, bevor sie dann selber auch gute Ratgeber werden können.
Am 19. August ist der Ehrenamtstag hier im BVN. Wenn Sie am 20. aufwachen, was würden Sie als Erfolg für einen Ehrenamtstag hier in Hannover für die ehrenamtlich Tätigen im BVN definieren? Was für ein Gefühl wünschen Sie sich zu haben?
Also ich hoffe, dass wir dann einen Tag hinter uns haben, an dem es nicht geregnet hat, an dem es nicht so heiß war, an dem alle gut angekommen und wieder zurück nach Hause gekommen sind, ohne dass es dabei Schwierigkeiten für die Einzelnen gab, dass wir ein Wir-Gefühl mitnehmen, dass wir uns gut verabschiedet haben und finden, dass wir eine tolle Zeit miteinander verbracht haben und dass wir gestärkt in die nächsten Monate gehen, um wieder den Sinn in unserem Engagement zu sehen. Ich würde mich vor allem freuen, wenn diejenigen, die sich auf den Weg gemacht haben, hier bei uns zu sein, das gerne getan haben, um sich miteinander auszutauschen und Kraft zu tanken.
BVN-Geschäftsführer Gerd Schwesig zum Ehrenamt in der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe. Mehr Infos über alle Möglichkeiten, sich ehrenamtlich mit einzubringen, erfahren Sie beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, BVN, und seinen Regionen und Gruppen bei Ihnen vor Ort.
Die BVN in Hannover erreichen Sie unter Telefon 0511 51 040, außerdem im Internet unter www.blindenverband.org.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Du bist nicht mehr da, wo du warst, aber du bist jetzt überall, wo wir sind.
Am 26. Juni verstarb im Alter von 71 Jahren die langjährige Vorsitzende der Region Südost im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, BVN, Gisela Wolters. Ein Nachruf von Dagmar Krause und ihrem Mann Hans-Joachim Krause. Die kleine Gisela wurde im September 1951 in Braunschweig geboren. Im Kindesalter erkrankte sie gleichzeitig an Scharlach und Masern, was ihre Augen schädigte. Im Alter von 12 Jahren und im Folgenden erlitt Gisela Wolters immer wieder Netzhautablösungen, wobei Augen-OPs immer noch einen Sehrest retten konnten.
Ihr Traumberuf war eigentlich eine Ausbildung als Diätassistentin, doch da gab es damals auch schwere Töpfe zu tragen, große Mengen an Nahrung in einer Großküche, und das war eben für die schlechten Augen, für die Netzhaut nicht gut. Deswegen konnte sie diesen Lehrberuf nicht bis zu Ende ausüben und war dann in einem Büro beschäftigt, hatte aber große Probleme mit ihrer schlechten Sehkraft, bis dann die Erblindung kam.
Eine letzte Augen-OP im Jahre 1995 blieb leider erfolglos. Die bei der Stadt Braunschweig als Bürokraft beschäftigte Frau wurde berentet. Schon in der Klinik und bei ihrer Augenärztin wurde Patientin Wolters auf die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe aufmerksam gemacht.
Da kann Ihnen weitergeholfen werden, da kriegen Sie Unterstützung, wie Ihr Leben jetzt weitergehen kann. Und das hat auch Gisela sofort gemacht. Ich kann mich noch erinnern an den ersten Tag, als sie in die Geschäftsstelle in Braunschweig kam, hat sie sich beraten lassen, ist sofort in den Blindenverein eingetreten und als erstes hat sie sich ein Kartenspiel, ein Skatspiel für Blinde zum Tasten gekauft und war ganz eifrig, diese Symbole zu erlernen und hat sich darüber gefreut, dass es doch so kleine Lichtblicke gab, dass auch ihr Leben als vollkommen erblindeter Mensch mit 43 Jahren weitergehen kann.
Und dennoch, die Erblindung bedeutete einen tiefen Einschnitt.
Sie ist zu den sehenden Zeiten auch gern gereist mit ihren Eltern, mit Freundinnen, ist aber nie geflogen, weil das eben auch für ihre geschädigte Netzhaut nicht gut war, und hat immer gesagt, wenn sie mal ganz blind werden sollte, kann ich sowieso nicht mehr verreisen. Deswegen möchte sie zu sehenden Zeiten etwas von der Welt sehen.
Wolters gab sich nicht auf, lernte die Brailleschrift.
Konnte sich etwas aufschreiben, konnte etwas wiederlesen. Das hat ihr auch große Erleichterung verschafft und hat immer mehr sich in dieses Leben reinbegeben, hat auch Mut gehabt, weiterzumachen. Und da ist sie bei vielen hier in dem Kreis der Blinden und Sehbehinderten in Braunschweig und Umgebung sehr bekannt gewesen. Sie hat dann sogar auch bald ehrenamtliche Posten übernommen.
Ihr Einsatz brachte sie in den Vorstand des damaligen Regionalvereins Südost Niedersachsen im BVN.
Dass sie viele Dinge mitgemacht hat in der Blindenarbeit, in der Beratung. Sie war bei vielen Gruppen mit dabei und hat durch ihr eigenes Erleben ihrer Erblindung anderen Menschen Mut machen können, die Ähnliches erlebt haben in einer Weise, dass sie dann gar keinen Mut mehr hatten. Da hat sie dann davon erzählt, wie es bei ihr weitergegangen ist.
Und auch in ihrer Freizeit zeigte sich die blinde Frau lebensfroh.
Theater mit Audiodeskription, das war für sie eine riesige Freude. Oder dann auch Konzerte, Museumsbesuche, wo dann auch Bilder erklärt wurden, wo ja immer die Meinung ist, was soll ein blinder Mensch im Museum für Bilder, wenn man sie nicht sieht. Aber an speziellen Führungen hat sie sehr, sehr gern teilgehabt und hat Freude daran gehabt. Und das hat sie dann auch an andere weitergegeben, dass sie da ein Beispiel war, wirklich in einer blinden Selbsthilfe, dass man anderen das Selbsterlebte auch weitergeben kann und Mut macht.
Von 2007 bis 2019 wirkte Gisela Wolters als Vorsitzende des Regionalvereins Südost im BVN, blieb aber stets auch eine Säule der Basisarbeit.
Sie war auch bei persönlichen Beratungen dabei, ist auch viel mit Rat und Tat zur Stelle. Mittwochs war immer der ganze Beratungstag in der Geschäftsstelle. Von 10 bis 17 Uhr war sie jeden Mittwoch dort am Telefon. Ihre Stimme war also in Südostniedersachsen bekannt, in allen Gruppen.
Gifhorn, Goslar, Göttingen, Helmstedt, Holzminden, Salzgitter, Wolfenbüttel, Wolfsburg. In allen Gruppen zeigte Gisela Wolters Präsenz.
Überall war Gisela Wolters zur Stelle, hat die Mitglieder begrüßt. Die älteren Menschen, die im fortgeschrittenen Alter ganz stark sehbehindert geworden sind, hat sie weiterhin beraten, so manchen Ratschlag gegeben, hatte ein offenes Ohr dafür, für die Sorgen aller.
Und auch dem sportlichen Tun der blinden und sehbehinderten Mitglieder zeigte sich Gisela Wolters in unterstützender Weise verbunden. Erinnert sich Hans-Joachim Krause, jahrzehntelang leitete er den Blindensport in der Region. Ab 2005 übernahm Gisela Wolters die stellvertretende Leitung dieser Sparte des Vereins.
Und half mir und hat viele schriftliche Sachen gemacht, Statistiken geführt. Sie war natürlich nicht so eine Sportskanone, das kann man wirklich sagen, aber sie hat gesagt, ich helfe dir, ich steig damit ein, und das hat sie dann bis 2015 auch getan. Die Braunschweiger Blindensportabteilung hatte ja damals mehr Gruppen als heute. Damals gab es noch die Torballer, die sehr aktiv waren. Dann die Tandemfahrer, dann hatten wir Kegeln, dann hatten wir Schwimmen, das haben wir aber heute auch noch. Und heute haben wir noch Tischball. Ja, und da hat Gisela wirklich mich sehr unterstützt und hat mit ihrem sprechenden Computer da sehr unter die Arme gegriffen. Das war also eine ganz tolle Sache, fand ich sehr, sehr klasse von ihr, dass sie das noch zusätzlich zu ihren Arbeiten, die sie sowieso schon hatte, getan hat.
Mit dem Jahre 2019, nachdem auch ihre Mutter pflegebedürftig wurde, beendete Gisela Wolters ihre Arbeit als Regionsvorsitzende. Wolters kümmerte sich um ihre Mutter, zog mit ihr zusammen.
Und so gut sie konnte, hat sie sie mit versorgt und gepflegt, konnte dann selber nicht mehr an so vielen Dingen teilnehmen. Und ihre Mutter Margot ist im Oktober 2022 verstorben. Da hat dann Gisela sehr viele Pläne noch gehabt, die Wohnung renovieren, umräumen und was sie alles für Dinge noch bewältigt hat, gerückt und gemacht hat, mit Hilfe natürlich, und wollte dann wieder zu ihrem Alltag kommen, zu ihrem eigenen Leben eine neue Phase beginnen, mit viel Plänen, dass sie da eben alles Mögliche wieder mitmachen kann, unterwegs sein kann.
Doch oft zerstieben die Pläne. Es kommt alles anders. Ein Wochenende im Juni diesen Jahres veränderte alles.
Vom 23. bis zum Montag, den 26. Juni, hatten wir nichts von Gisela gehört, was aber nicht so ungewöhnlich war. Es konnte sie keiner telefonisch, handymäßig, WhatsApp-mäßig erreichen. Und sonntags, den 25. Juni, sind wir dann hingegangen mit zwei Freundinnen. Es musste die Wohnung aufgebrochen werden und sie lag vor dem Bett, hat noch gelebt, hat noch gesprochen.
Eine schwere Erkrankung brachte sie in die Intensivstation des Krankenhauses. Doch vergeblich. mit all ihrem Einsatz, ihrer Hingabe in den Dienst am Menschen, in so vielen Tätigkeiten des Regionalvereins Südostniedersachsen im BVN, bleibt Gisela Wolters allen Mitgliedern in liebevollem Angedenken im Herzen.
Gisela Wolters war auch bis jetzt zum Schluss in der Gruppe Braunschweig als Stellvertreterin tätig, hat mehr die Kultur bearbeitet und hatte immer ein offenes Ohr für die Menschen, die Mitglieder, die Älteren. Für jeden war sie da, hat sich Zeit genommen und hat immer wieder für alle den Weg eröffnet, dass das Leben Sinn macht, Spaß macht, Freude macht. Genau das war ihr Motto. Gisela, du wirst uns fehlen.
Es gab da wohl keinen Stein, den man hätte umdrehen können, und Eva Maria Bartke hätte nicht gewusst, was sich darunter befindet. Die nun 88-jährige Dame plaudert über ihre 34 Jahre als Mitarbeiterin im damaligen Blindenverein Osnabrück. Dieser begeht in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Bewegend nimmt uns die Dame mit auf ihre Sicht auf den Alltag in der damaligen Blinden- und später auch Sehbehinderten-Selbsthilfe, wie sie diese vom Juli 1960 bis September 94 in Osnabrück erleben und auch mitgestalten konnte. Dabei spricht Frau Bartke vor allem über die Menschen, die diese Idee der Selbsthilfe für Betroffene umsetzen, aber auch gut vernetzt gesellschaftspolitisch verankern konnten. Der Blindenverein entwickelte sich in dieser Zeit fort zum Blinden- und Sehbehindertenverein Osnabrück als Mitglied im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen BVN, heute dessen Region Osnabrück, Emsland, Bad Bentheim. Und mittendrin, wohl als eine der guten Seelen des Vereins, Eva Maria Bartke. Für ihr BVN-Radio erinnert sie sich im Interview mit der Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des BVN, Petra Christine Bonitz, an Erfolge und Anekdoten ihrer 34-jährigen Tätigkeit.
Was waren denn so die schönsten Erlebnisse, an die Sie sich so erinnern, wenn Sie an die Zeit zurückdenken?
Dass wir uns alle gut verstanden haben, dass wir welchen helfen konnten. Ja, mehr brauchten wir ja eigentlich nicht, ne? Wir waren ja dafür da, anderen zu helfen.
Wie war so Ihr Ankommen hier in dem Blindenverband? Wie sind Sie zu der Tätigkeit gekommen?
Also ich habe 4 Jahre in einem anderen Beruf, in einem medizinischen Hilfsberuf gearbeitet und habe auch ein Diplom dafür. Und bin hierher gekommen, weil meine Mutter nicht mehr alleine sein sollte. Und dann habe ich hier beim Blindenverein anfangen können und hatte mich auch mit blinden Leuten etwas ausgekannt, weil mein Vater blind war.
Wie ist Ihr Vater blind geworden?
Mein Vater war nach dem Ersten Weltkrieg durch einen Angriff der Polen auf die deutsche Polizei erblindet.
Denken Sie, dass Sie ein besonderes Feingefühl dann für die blinden Menschen hier entwickelt haben oder schon mitgebracht haben, weshalb Sie hier angefangen haben, auch zu arbeiten?
Ich war immer um meinen Vater rum. Schon als 5-Jährige habe ich ihm die Zeitung vorbuchstabieren müssen und ich war eben Papakind. Nicht? Also ich bin immer mit meinem Vater unterwegs gewesen, habe den überall hingebracht, schon als kleines Mädchen, auch dann in der Schulzeit. Ja, ich bin eben an blinde Leute gewöhnt gewesen. Ne?
Und das war dann vor allem auch vorteilhaft für die Arbeit hier. Ne?
Ja, und wir haben uns eigentlich alle gut verstanden. Einer hat dem anderen geholfen.
Und dann hier in dem Blindenverband hatten Sie dann vor allem Bürotätigkeiten ausgeübt?
Oder? Ja, ich habe in Münster Abendschule gemacht und als ich den anderen Beruf erlernte, habe ich Berufsschule machen müssen mit Zahnarzthelferin und da haben wir dann mit Schreibmaschine umgehen gelernt und auch Buchführung.
Und vorhin habe ich schon gehört, Sie haben auch ganz andere Tätigkeiten hier gemacht, auch körperliche Tätigkeiten von Holzhacken bis Gartenarbeit.
Ja.
Also es war sehr vielfältig. Ja,
ja, ich habe die Leute eben morgens hierher gebracht. Es waren fast immer erst 4 Leute. Das änderte sich dann, als hier in der Pagenstecher Straße die Werkstatt gebaut wurde. Dann zogen auch welche von denen von der Gildewart in die Pagenstecher Straße, sodass ich dann nicht mehr 4 hierher gebracht habe.
Und tagsüber, wie muss man sich das vorstellen, waren Sie dann auch immer mal in der Werkstatt oder waren Sie vor allem hier in den Bürogebäuden und dann traf man sich immer mal so?
Ja, also getroffen haben wir uns eigentlich jeden Tag, ne? Im Grunde genommen habe ich oben im Büro gearbeitet Unten in der Werkstatt hat man schon mal zugeguckt.
Und auch abends mal was unternommen?
Ja, zum Schwimmen sind wir gegangen, mittwochs abends. Die Schwimmschule hat uns angeboten, Wassergymnastik zu machen. Und dann sind wir dann Mittwochabend dahin gegangen. Da mussten wir hier über den Westerberg. Und naja, es war eben auch ganz schön. Es waren aber nur einige, die da mitgingen. Also nicht alle, die ich morgens transportiert hatte. Die
das wäre ja sonst auch ein bisschen zu große Gruppe gewesen. Ne?
Ja, ja. Oh Gott, wir waren immerhin in der Schwimmschule, so 10 Leute jedes Mal bei diesem Training.
Wie war denn der Wechsel in die Pagenstecher Straße, also der Umzug? Können Sie darüber noch etwas erzählen?
Ja, also der Umzug ging ziemlich flott vonstatten. Und ich war ja nur den ersten Tag hier, als hier auch die Einweihung war und alle möglichen Honorien Leute hier waren, Landräte und Stadtdirektor und der Direktor vom Arbeitsamt, die waren alle hier. Und da war hier eben die Einweihung. Ja, und einen Tag drauf habe ich geheiratet und dann hatte ich Ferien erstmal. Ja, dann hat Frau Koch das hier alles noch zu Ende gemacht.
Und dann haben Sie auch hier gearbeitet und waren in diesen Räumlichkeiten tätig.
Ja, hier an der Wand war ein wunderschönes, großes Bild. Die ganze Wand war ein Herbstwald mit einem Weg dadurch. Wenn Sie hier reinkamen, guckten Sie immer auf diesen Herbstwald und der Fußboden war Parkett. Und diese Wand waren alles Klinker. Das war alles verklinkert.
Dann hat sich hier viel verändert in diesen Räumlichkeiten.
Ja, ja.
Was genau gehörte zu Ihren Aufgaben im Verband?
Ich habe montags immer für die Werkstatt vorgearbeitet. Und zwar habe ich immer für die Blinden, die Sachen verpackt haben, das auf Tonband gelesen, damit sie hören konnten, was man verschicken muss. Und ansonsten habe ich Betreuung und Beratung gemacht. Auch die Post erledigt, das war's dann.
Wie groß war in etwa der Verband?
Ich kann mich daran erinnern, dass wir eine Zeit lang über 600 Mitglieder hatten, aber anfangs 400. Und wir haben auch immer zu Weihnachten erst ab 65 Jahren Päckchen verschickt und später für alle. Dann haben wir von Firmen hier vergünstigt Sachen einkaufen können, Handtücher, Schokolade, Kaffee. Und wir haben auch hier mehr von Oetker Sachen bekommen und hier von, wie hießen die denn noch, die uns den Kaffee auch geliefert haben und die mal anriefen, wie viele Leute sind zur Weihnachtsfeier da, was müssen wir bringen, Äpfel, Apfelsinen, ne, das kam immer hier und auch Kleidung. Und dann habe ich die immer raufgeholt und habe die Sachen anprobieren lassen und habe die dann verteilt, habe dann gesagt, könnt ihr behalten.
Wie muss man sich das vorstellen, sind die Unternehmen von alleine darauf gekommen oder mussten sie die ansprechen?
Wir haben ja vor Weihnachten immer Briefe geschickt. Und da haben dann welche drauf reagiert. Herrenkleidung, Damenkleidung, auch besondere Sachen. Elefas hat uns Sachen gegeben. Und ein Kleiderfabrikant aus Neuenkirchen bei Bramsche, der hat uns jedes Jahr Sachen gebracht, Kleider, Jacken. Und von einem haben wir auch so einen nobler Laden, haben wir Sachen für die Männer gekriegt, Jacken und so.
Ja.
Ja, und so gut wie ich konnte, habe ich eben gesagt, hier anprobieren. Sie können ja dann keine Unterschiede machen. Es muss ja der die Sachen kriegen, dem sie passt.
Ja, ne? Eben. Wer hat denn die Beratung durchgeführt? Also sowas, was wir heute dann als Blickpunkt-Auge-Beratung haben, wo Menschen, die sehbehindert sind und immer schlechter gucken können, auch erste Hilfsmaterialien vorgestellt bekommen. Gab es sowas zu der Zeit auch?
Das habe ich zum Teil auch gemacht, aber eben auch unsere Chefs mit mir dann zusammen. Ich habe dann alles ausgefüllt und ja, was denn noch? Also zum Augenarzt geschickt. Oder dann eben auch die Anträge gestellt. Unter anderem haben wir auch für die Leute Urlaub beantragt. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, dass sie in die Kurheime kamen. Alle 2 Jahre konnten sie einen Antrag stellen, beim Landkreis oder bei der Stadt. Das habe ich auch für die Leute gemacht.
Ja, dann ging das ja weit über Bürotätigkeiten hinaus, was Sie gemacht haben. Sie haben dann selbst auch ganz viel beraten.
Dann habe ich es gemacht, fertig, Schluss.
Wie viele Kollegen und Kolleginnen haben im Verband?
Unten mit der Werkstatt 25 Leute oder unten nur alleine 25, das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Hier oben waren wir eben die im Büro vorne für die Werkstatt und ich und dann hatten wir eine Zeit lang, da hatte ich mir ein Stück vom Finger geschnitten, dann hatten wir hier eine Schreibkraft. Das ist aber dann wieder gewachsen, aber ich habe trotzdem da kein Gefühl drin.
Und ist das denn mit der Zeit weniger geworden mit den Kollegen?
Ich bin dann weggegangen, weil mir dieses Umfeld gefehlt hat. Denn die wurden alle entweder entlassen oder die gingen in Rente. Und das war ja hier wie so eine große Familie. Und nachher, da hockte man hier alleine und das fand ich nicht so schön. Und, und dann habe ich gedacht, du bist ja 60, dann hau doch ab.
Ja.
Ja, ist doch wahr.
Ja, na gerade wenn man das von früher dann auch noch anders kannte.
Anders,
ne?
Ja.
Ja. Hatten Sie dann auch selbst noch viel Kontakt zu den Mitgliedern?
Indem ich in einem Haus wohnte, was nur für Blinde eigentlich gebaut war. Das war ganz toll, wir haben uns alle sehr gut verstanden. Einer hat dem anderen geholfen, Kartoffeln schälen, Butterbrote schmieren oder die Papiere nachgucken. Ja, das hat man eben abends dann noch gemacht. Ne?
Haben Sie heute noch viel Kontakt zu einigen Menschen?
Sind ja kaum früher? Noch welche da. In unserem Haus wohnt nur noch ein junger Mann, der schwer sehbehindert ist. Ob er zu den Blinden zählt, weiß ich nicht. Aber mit dem komme ich ganz gut aus. Ne? Mhm. Also ich habe keinen Zank mit den Neuen da nicht, mit irgendjemandem. Nö, das Leben ist zu kurz, das muss man nicht.
Ja. Ja. Also Sie haben eine tolle Lebenseinstellung.
Ja, sonst würde es mir auch nicht so gut gehen. Nicht? Also immer jammern, das bringt doch nichts.
Das stimmt. Haben Sie irgendwelche Aktionen im Kopf, die Sie gemeinsam damals gemacht haben? Irgendwelche Ausflüge oder schönen Feiern, die Ihnen vor allem im Gedächtnis geblieben sind?
Ja, wir hatten einen Kegelclub, aber da waren eben auch Sehende. Und wir haben Ausflüge gemacht hier von der Werkstatt. Wir waren einmal auf Helgoland. Wir waren auf der Weser, wir waren in Papenburg und wir hatten immer die Jahresversammlung bei Rahnkamp hier in Foxtrup. Und dann hat der Erdenbrink uns beauftragt, meinen Mann und mich, wir würden ja viel rausfahren, wir sollten mal gucken, ob wir irgendwo ein Lokal finden, wo man mit so vielen Menschen hingehen könnte zu einer Versammlung, weil die nicht immer alle hier nach Osnabrück kommen wollten. Die Osnabrücker könnten auch mal kommen. Und dann sind wir in Anderfenne gewesen, mein Mann und ich, und haben da so ein Restaurant uns angeguckt, wo auch viele hin konnten. Dann ist Herr Erdenbrink dahin gefahren mit seiner Frau und er hat gesagt, das ist in Ordnung. Und dann haben wir ja auch zwischenzeitlich immer Sitzungen im Emsland gehabt, aber dann nur der Arbeitsausschuss und Vorstand und da mussten wir dann immer hin. Da, wo die Schwebebahn nicht mehr existiert, sind wir sehr viel gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Ort heißt, ich komme jetzt nicht drauf. Und in Lingen sind wir gewesen, aber hauptsächlich eben in Anderfenne. Und als Herr Erdenbrink gewählt wurde, waren wir hier in Hollage bei Barlach. Immer gesehen, dass wir eben einen großen Saal kriegten, weil immer zur Versammlung ungefähr so 300 Leute kamen. Ne? Nach dem Hauptteil wurde also gegessen und dann getanzt. Und da kann ich mich noch daran erinnern, dass der Vorstandtisch genau vor der Bühne war. Und dann kam die Feuerwehrkapelle. Und die hat uns dann so richtig die Ohren voll gepustet. Nee, da saßen wir genau vor der Feuerwehrkapelle. Dann kam aber nachher noch eine Tanzkapelle.
Ne? Ja. Waren die Leute auch so in Stimmung, dass dann viel getanzt wurde?
Doch, oder? Die haben getanzt. Ja, und einmal kann ich mich dran erinnern, es kam ja auch immer die Bürgermeisterin oder wer hier zuständig war für die Stadt. Ich habe auch mal neben Herrn, wie heißt der denn, der mal Bundespräsident war?
Herr Wulff.
Neben dem habe ich auch mal gesessen. Und ja. Es kam ja auch immer die ganzen Landräte und Stadtdirektor und die Bürgermeisterin kam einmal mit einem Tandem, was sie hier dann verlost hat. Wir mussten mit dem Hut los und mussten Kärtchen einsammeln, die wir vorher ausgegeben hatten. Und einer hat dann das Tandem gewonnen.
Ja, toll.
Hat die Bürgermeisterin mitgebracht. Und dann musste der oder die das Tandem gewonnen hat, mit einem Feuerwehrmann durch den Saal mit dem Tandem fahren.
Ja. Oh, wie schön. Und hat es dann auch eine Person gewonnen, die selbst blind war?
Die war blind, ja. Ja. Die kam aus Melle.
Und dann gab es gleich eine Tandem-Partnerschaft mit dem Feuerwehrmann, oder?
Nein, die ist mit ihrem Sohn dann gefahren. Die haben sich dann hier getroffen, ne?
Schön. Was waren denn so die wichtigsten Themen in den 60er, 70er Jahren Ihrer beruflichen Tätigkeit und was bewegte die Mitglieder am meisten?
Ja, dass sie erstmal zurechtkommen mussten. Mhm. Und dann haben wir ihnen auch empfohlen, es gab die Zeitung aufgelesen, die konnten sie umsonst per Telefon bekommen. Und von dem blinden Hoffmann, die Tochter hat auch die Zeitung aufgelesen, das machte der Deutsche Wohlfahrtsverband, die haben die Zeitung aufgelesen. Ja, und dann eben diese Treffen mit den Club 60 und Frauenclub, die waren eben für die Leute da. Das haben ja dann andere gemacht, die Frau Arlinghaus. Das war auch eine ganz tolle Frau. Ich hatte dann meine Mutter so krank, deswegen war ich ja auch wiedergekommen. Die war dann auch ein Pflegefall und die hatte ich bei mir. Und dann habe ich immer die Hauswirtin und noch jemanden gehabt. Wenn ich gearbeitet habe, sind die da gucken gewesen und so, ne? Ja, und dann konnte ich ja auch nicht mehr so, wer weiß, was machen noch.
Ja, ja. Gab es damals auch schon sowas wie Mobilitätstraining?
Das ist später gekommen. Da war ich aber auch, glaube ich, noch hier. In den Heimen ist man darauf aufmerksam gemacht worden. dass man so ein Training machen kann, damit man selbstständiger ist.
Das war dann so in den 90er Jahren?
94 habe ich ja hier aufgehört. Das wird wahrscheinlich die Frau Wottrich besser dann wissen, weil dann war ja die da. Und die Frau, die auch Vorsitzende war, Frau Stübbe, die wird Ihnen da auch was zu sagen können.
Sie hatten vorhin schon erzählt, dass Sie immer mal hier in den Milchladen gegangen sind.
Ja, hier unten im Haus war ein Raum, wo die Leute alle gesessen haben und gefrühstückt und Mittag gegessen haben. Also sie brachten ihren Topf mit, ne? Und Frau Osterheider, die hat die immer alle gut versorgt. Das war auch schon an der Gildewart so. Und hier oben mit einer großen Milchkanne ist immer Herr Kallmeier Milch holen gewesen. Und Herr Minniger arbeitete ja beim Kreis. Und der kam immer nachmittags. Und dann habe ich dem immer Kaffee gekocht. Und ich sag, soll ich ihn mal Eiskaffee machen? Ja, das kenne ich gar nicht, ne? Und dann habe ich gesagt, dann mache ich ihn das. Und dann habe ich hier oben in dem kleinen Milchladen Milch und Eis geholt, Vanilleeis. Und dann habe ich ihm Eiskaffee gekocht. Und dann wollte er jeden Tag Eiskaffee haben.
Ja, aber es war schon ein herzliches Miteinander.
Wir haben uns alle gut verstanden, nicht? Das war eben nachher anders, als sie alle weggingen, nicht? Das war also ganz was anderes, nicht?
Also da gingen die Leute einfach dann in Ruhestand.
Ich habe noch alles abgewickelt, was noch abzuwickeln war. Sachen, die nach 10 Jahren weg konnten, habe ich alle zerflettert und dann bin ich eben gegangen.
Denken Sie noch gerne an die Zeit zurück?
Doch, ich denke da gerne dran zurück. Ja. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich hier mit jemandem mal Krach hatte. Ehrlich nicht. Bin ich auch nicht der Mensch für.
Ja, dann hätten Sie wahrscheinlich auch nicht so lange hier gearbeitet.
Nee. Einmal hat es hier geklingelt und ich hatte 2 Kassen auf dem Tisch stehen, selber noch 200 Mark im Portemonnaie. Und da kam einer rein, der hatte das ganze Gesicht kaputt und wollte von mir Geld haben. Ich sage, wissen Sie was, ich kann Ihnen nichts geben, das gehört mir nicht. Ich war auch nicht bereit, mein Portemonnaie aufzumachen. Ja, er hätte nichts gegessen und ich sage, hier vorne ist ein Kloster, die lassen keinen weglaufen, der nicht was zu essen gekriegt hat. Ja, ich würde ja auch nicht jeden Tag Schmalzschnitten essen und da packt er so über meine Kassen und sagt, wenn ich nicht gleich was kriege, nehme ich mir was. Und wir hatten hier eine Sprechanlage und ich hatte auf den Knopf gedrückt und unten hatten sie gerade Kundschaft. Ich konnte ja nicht sagen, hier ist so ein schräger Vogel. Und dann kann mal einer bitte raufkommen und dann kam Herr Kowalski rauf, für den war ich immer die liebste Kollegin. Und als der auf der Bildfläche erschien, ist der Mann weggegangen. Und dann müssen Sie sich vorstellen, hier neben uns, das nächste Haus war die Polizei. Aber ich konnte ja jetzt nicht telefonieren und sagen, hier sitzt so ein schräger Vogel, nicht? Und so und so. Da hatte der aber schon unsere Tür gezeichnet. Frau da, fromm tun, haben sie doch so besondere Zeichen. Aber ich bin den noch losgeworden. Danach bin ich eine halbe Stunde im Garten hin und her marschiert. Das musste ich erst mal verkraften. Sowas gab es auch.
Aber das waren hoffentlich Seltenheiten.
Ja, ja. Es kamen eben auch welche, die durch irgendwelche Unfälle blind waren. Und wie gesagt, alle 2 Jahre konnten wir die ins Erholungsheim schicken. Da haben wir nach Osterode geschickt, nach Bad Meinberg. Und im Rheinland war noch was und in Bayern.
Sind das diese Aura-Hotels?
Nein, das waren richtig blinden Erholungsheime,
okay.
Nicht?
Ja.
Ja, dann kriegten wir auch Bescheid hier meinetwegen, wenn in Meinberg einer kaputt war oder so, könnte er die nicht abholen. Das haben mein Mann und ich dann gemacht. Die haben wir dann abgeholt, ne, am Wochenende. Ne, anders ging's ja nicht. Und als wir in eine Gildewart zogen, da haben sie gesagt, oh, das mag ja wohl was werden. Der ist doch so arrogant, ne. Nachher haben sie festgestellt, dass er gar nicht arrogant war, dass er überall geholfen hat.
Wer denn genau?
Mein Mann, der hatte ja auch schlechte Augen, aber der trug eine ganz dicke Brille.
War er auch selbst Mitglied?
Nein, zum Blinden gehörte der noch nicht. Aufgrund dessen, dass ich hier arbeitete, konnte ich die Wohnung bekommen. Musste ich aber auch eine Genehmigung erst haben und die kriegte ich, weil ich Flüchtling war. Sonst waren alle Wohnungen mit Blinden besetzt, ne. Dass jetzt alles Fremde da sind, das ist eben jetzt erst. Damals waren das eben alles Blinde. Man war auch in der Zeit nicht so anspruchsvoll.
Sagen Sie doch noch einmal, mit welchen Vorsitzenden haben Sie zusammengearbeitet?
Mit Herrn Minniger, mit Herrn Erdenbrink. Dann war eine Zeit lang, ehe der Nächste kam, Herr Moss hier, Proforma. Und dann kam Herr Scherers. Ja, und dann bin ich ja nicht mehr da gewesen. Zu den Wahlen hatten sie mich geholt und die anderen, die kannte ich wohl. Frau Stüppe, die kannte ich ja als Mitglied und ansonsten nicht.
Wer war Ihnen so der liebste Vorsitzende?
Eigentlich Minniger. Und Erdenbrink war mir auch sehr lieb, muss ich sagen. Der war sehr gerecht und sehr kameradschaftlich. Und wenn irgendwas in der Stadt zu erledigen war, Ja, komm, zieh dich an, wir müssen in die Stadt. Da wusste ich immer, da gibt es gleich auch eine Tasse Kaffee.
Also auch ein sehr geselliger Mann.
Ja, einmal musste ich in die Stadt zur Oberbürgermeisterin. Da hatte die Geld übrig und das hat sie an alle Leute verteilt, Blindenverein und Taubstumme und was weiß ich. Und dann musste ich bei der Oberbürgermeisterin das Geld abholen. Das waren 150 Mark, also nicht wer weiß was. Aber ich habe es eben abgeholt. Ne? Ja, also wir hatten wirklich hier zu allen ein sehr gutes Verhältnis. Nicht? Oberstadtdirektor Fischer, Regierungspräsident Friemann, die kamen eben alle zu unseren Generalversammlungen. Und der ehemalige Landrat Backhaus, ne, der kam immer wieder Herrn Minniker hier besuchen. Und dann hat er mal seinen Mantel so aufgehängt. Da habe ich gesagt, was ist das denn? Ne? Er war beim Minniker drin. Bin ich hingegangen, habe mir das angeguckt, hat der einen Aufhänger ab. Da bin ich hingegangen, habe den Aufhänger angenäht und den Mantel wieder aufgehängt, habe aber nichts gesagt. Also sowas war hier auch manchmal. Ja, und Friemann war der Regierungspräsident. Da war ich noch mit Herrn Mahauer und Herrn Minniker bei dem. Oberstadtdirektor Fischer, der hatte noch so einen Studentenschmiss, da war ich auch. Und dann musste ich auch immer mit zu den Sitzungen, wo der Bürgermeister war und Stadtrat so. Meyer, das war ein ganz feiner Herr. Und auch eben Frau Flick, die Oberbürgermeisterin. Also da waren aber auch andere Bürgermeister, unter anderem Pistorius. Der war hier auch Oberbürgermeister, aber den habe ich nicht mehr auf Sitzungen erlebt. Aber die anderen, Weber und wie sie alle hießen, habe ich da alle erlebt. Ne? Und dann wurde eben alles durchgekakelt und der Pastor von der einen Kirche hat gesagt, er möchte mal einen Zuschuss haben, weil er könnte nicht jeden Tag 18 Butterbrote schmieren aus seiner Tasche.
Und war denn das Soziale auch ein großes Thema dann in der Politik? Was für ein Gefühl haben Sie?
Bei den Sitzungen, dass sie sich alle ganz gut verstanden. Ja, aber vielleicht das ganz Interne hat man ja vielleicht als Angestellter dann so nicht mitgekriegt. Ich habe nur immer so mitgekriegt, was sie so vorgetragen haben. Ne?
Und hat er das mit den Jahren abgenommen?
Die ganze Zeit, als ich da war, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was nachher war, ob das immer noch so gewesen ist. Also ich kann nur sagen, dass das ein gutes Verhältnis zu den Landräten und allen war. Und das hat jetzt damit nichts zu tun, was ich jetzt sage. Der Landrat hier von Osnabrück, der auch den Chef so oft besuchen kam, den kannte ich von einer Laienspielgruppe. Ich war im Laienspiel und da kam immer der Backhaus, jeden Sonntag mit seiner Frau. Die saßen immer bei dem Spiel in der ersten Reihe. Und was heute hier in Amsen ist, derselbe Regisseur leitete hier auch im Landkreis eine Gruppe. Und da waren 70 Leute, die mitspielten und zu denen gehörte ich. Ich wollte gar nicht, aber der Regisseur hat mich dann aus der Ecke da rausgeholt. Ich habe nur auf meine Schwester gewartet. Lesen Sie das doch mal vor. Ich denke, warum? Ja, und dann war ich plötzlich die Wollust. Ja. Mit solchen langen roten Haaren und so einem glitzernden Kleid. Ne?
Ach, wie schön.
Und da muss ich den Maman anmachen. und dann eben später Anna Boleyn, aber dann war ich dann eben nicht mehr dabei, weil ich nach Münster ging. 70 Leute haben mitgespielt und die sind eben immer noch in Arnsim und hier auf der Waldbühne in Klosterösede spielen sie auch, Johanna von Orleans und sowas alles. Ne?
Ja, Sie sind auch im Theater interessiert.
Ich bin immer mit einer ins Theater gegangen, Fräulein Derks. Mhm. Wir kriegten immer die Sitze, wo man nicht, wer weiß, wie gut sehen konnte, aber hören, weil es ja verblinde war. Und 4 Sitze waren immer umsonst. Ja, und das haben wir dann wahrgenommen. Ne?
Und nun ist demnächst noch die 100-Jahres-Feier hier in Osnabrück. Was möchten Sie dem Verband noch so mitgeben? So aus Ihrer Erfahrung, haben Sie noch einen guten Rat oder einen Wunsch?
Ich würde sagen, dass Sie immer einen Chef haben, der Verständnis für diese Menschen hat, dass sie gut beraten werden, dass man ihnen gut weiterhilft. Was soll ich sonst noch sagen? Dass sich alle gut vortragen.
Unbedingt. Ja. Vielen Dank.
Ja, bitteschön.
Eva Maria Bartke, von Anfang der 60er bis Mitte der 90er Mitarbeiterin der heutigen Region Osnabrück-Emsland-Bad Bentheim im BVN.
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN-Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.org.
Das BVN-Radio.